HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Für die einen geht ihre Schullaufbahn jetzt sehr abrupt zu Ende. Für die anderen beginnt in der kommenden Woche wieder ein Unterricht mit Einschränkungen. Viele werden weiter Homeschooling versuchen müssen. Auch Hessens Schüler sind massiv betroffen von der Corona-Pandemie. Lumalene Appun ist die hessische Landesschulsprecherin. Sie vertritt die Interessen von etwa 800.000 Schülerinnen und Schülern. Von ihr will ich wissen, wie die jungen Leute die aktuelle Situation erleben, ob sie mit dem Schulstart in der kommenden Woche einverstanden ist und ob sie wirklich glaubt, dass auf Schultoiletten so etwas wie Hygiene möglich ist. Lumalene Appun von der Landesschülerinnenvertretung jetzt in HR Info das Interview. Frau Appun, am Anfang würde ich Ihnen gerne ein paar Satzteile vor die Füße werfen, die Sie dann beenden. Ist das in Ordnung?
Okay.
Also, heute ist der zweite Tag nach den Osterferien und eigentlich würde ich heute Abend
Kuchen backen.
Ist das das, was Sie normalerweise auch so tun an so einem Dienstagabend?
Nein, also das habe ich heute getan, statt in die Schule zu gehen.
Eigentlich würde ich morgen früh
in die Schule gehen.
Ja, wird wohl nix. Eigentlich würde ich so richtig gerne mal wieder
feiern gehen.
Also mit Freunden und so weiter mal ausgehen, ja.
Genau.
Wissen Sie noch, wann das letzte Mal überhaupt passiert ist?
Das ist wirklich lange her. Fasching.
Fasching, oh weia, ja. Okay. Frau Appun, würden Sie eigentlich gerne noch mal zur Schule gehen, so für den Rest des Schuljahres? Sie sind ja gerade im Abitur, haben die schriftlichen Prüfungen schon geschrieben, haben nur noch die mündlichen jetzt vor sich und das war's dann aber. Dann ist es richtig vorbei mit der Schule, ne?
Genau, also ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich würde tatsächlich gerne nochmal in die Schule gehen, weil man jetzt wirklich, das ist ja ein kompletter Lebensabschnitt, den man in der Schule verbracht hat. Ich war länger in der Schule als nicht in der Schule und jetzt haben wir nicht mal mehr richtig die Gelegenheit, uns von unseren Tutoren zu verabschieden, die uns jahrelang begleitet haben, oder auch von den Mitschülern zu verabschieden, die wir teilweise einfach gar nicht mehr sehen werden. Also ist das schon sehr traurig.
Also es ist ein bisschen sehr plötzlich gekommen. Jetzt kann man, ja, Abitursfeiern wird es nicht geben. Gleichen Sie das irgendwie aus? Digital? Machen Sie irgendwas?
Nein, also man trifft sich öfter mal dann irgendwie zu zweit und schaut, ob man trotzdem eine schöne Zeit verbringen kann, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Und digital, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass man sich da im großen Stil auf irgendeinem Netzwerk trifft, weil das einfach nicht das Gleiche ist vom Erlebnis her. Mhm. Gerade wenn man die Menschen sonst jeden Tag in der Schule gesehen hat, das kann das einfach überhaupt nicht ersetzen.
Es ist eine komplette Ausnahmesituation, auch dieses Abi. Wie ist das bei Ihnen bislang gelaufen? Konnten Sie sich überhaupt so richtig konzentrieren zu 100%? Wie ist das dieser Tage?
Ich glaube, das kommt sehr auf die Person an. Ich muss sagen, ich konnte mich sehr gut aufs Abi konzentrieren, zumindest auf die schriftlichen Prüfungen, weil das da noch alles nicht so bedrohlich schien, aber wir keinen Unterricht mehr hatten und auch sonst ja wenig Versuchung war, irgendwas anderes zu tun, weil eh alles geschlossen war. Das heißt, mir kam das sogar fast ein bisschen zugute, dass man ohnehin nicht viel tun konnte und ich dann einfach viel zu Hause war und gelernt habe, was ich vielleicht sonst nicht getan hätte. Aber es gibt natürlich Leute, die gerade Großeltern in Risikogruppen haben oder auch Eltern in Risikogruppen haben, die natürlich total emotional davon mitgenommen sind und da dementsprechend sich nicht so gut auf die Schule konzentrieren können.
Das ist bei Ihnen jetzt nicht so gravierend offensichtlich.
Ja, ich habe zum Glück das Glück, dass ja, zumindest meine Eltern nicht zur Risikogruppe gehören und auch niemand, der sonst in meinem direkten Umfeld ist. Mhm.
Welchen Fächern haben Sie geschrieben bislang?
In Biologie, Politik und Wirtschaft und Mathe.
Mathe?
Mathe, ja.
Okay.
Das muss leider jeder.
Okay, aber wie ist das, wenn Sie sagen, Sie haben immerhin viel Ruhe gehabt, um sich gut vorzubereiten, aber kann man sich denn alleine überhaupt so gut vorzubereiten, wie man das unter normalen Umständen vielleicht noch getan hätte, im Austausch mit den Lehrern in irgendwelchen Lerngruppen oder so?
Also das mit den Lerngruppen ist tatsächlich ein Problem. Die Lehrer hatten mir ja die Möglichkeit, ihnen immer E-Mails zu schicken. Ich habe auch meiner Mathelehrerin mehrmals so Probeklausuren geschickt und sie gebeten, das zu korrigieren. Das hat schon eigentlich funktioniert und im Biologieunterricht haben wir zum Beispiel Digitalklassen gemacht. Das hatte sich dann immer noch eingependelt, aber die Lerngruppen sind ein ganz massiver Punkt. Das war am Anfang der Corona-Zeit, als es alles noch so im Kommen war, sage ich mal, haben wir das öfter gemacht und das war schon auch sehr hilfreich. Und dass das dann irgendwann weggefallen ist, das war schon schwierig, wenn man weder den Austausch mit den Lehrern direkt noch den eben mit Freunden hatte.
Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Typfrage, ne? Macht man das besser mit Leuten zusammen? Ist man der sowieso alleine arbeitet? Glauben Sie denn, dass die Abiturienten in diesem Jahr so gegenüber anderen Jahrgängen benachteiligt sind tatsächlich?
Also ich glaube, man versucht um jeden Preis, dass das nicht passiert, aber es wird gar nicht anders funktionieren. Die Sportabiturienten werden nicht 100% das normale Abitur machen können, gerade bei den Teamsportarten, weil sie nicht trainieren konnten. Und je nach der persönlichen Situation ist eben die emotionale Verfassung auch eine ganz andere. Und jetzt für die mündlichen Prüfungen muss ich sagen, ist das schon auch schwierig, das ganz ohne Austausch der Lehrer zu haben, weil die erstellen ja die Klausuren. Die haben sich ja auch noch, die Klausuren sind schon eingereicht worden. Das heißt, sie haben sich darauf eingestellt, dass sie noch Stoff vermitteln werden können, auf die sich diese Klausuren unter Umständen auch beziehen. Also da denke ich, da entsteht uns dann schon ein Nachteil dadurch, dass wir unsere Lehrer eben nicht mehr sehen können und nicht mehr gemeinsam mit den Lehrern, in denen wir jetzt noch mündliche Prüfungen, also in deren Fächern wir noch mündliche Prüfungen ablegen können, uns darauf vorbereiten können.
Muss man nicht eigentlich darauf reagieren, dass die Umstände jetzt so schlecht oder zumindest völlig anders sind als in den anderen Jahren? Muss sich da nicht was ändern, zum Beispiel vielleicht in der Benotung, oder könnte man darüber nachdenken, diese Qualifikationsphase, die erbrachten Leistungen aus dieser Phase stärker zu gewichten als üblich? Was würden Sie sagen?
Also ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Q4, also das Halbjahr, was jetzt läuft und hier abgebrochen wurde sozusagen für uns, das kann auf gar keinen Fall so viel zählen wie die Halbjahre davor. Das waren jetzt ungefähr 4 Wochen, die dann eben so zählen würden wie ein halbes Jahr. Das ist total unfair. Und das darf auch aus meiner Sicht in keinem Fall passieren. Ansonsten könnte man sich natürlich überlegen, ob man den Schülerinnen und Schülern offen lässt, ob sie das Abitur mit reingezählt haben möchten oder nicht. Im Großen und Ganzen war es ja aber tatsächlich, was die schriftlichen Prüfungen angeht, über die mündlichen müsste man, glaube ich, nochmal gesondert nachdenken. Was die schriftlichen Prüfungen anging, das war ja 2 Wochen nach der Schulschließung. Da wäre im Unterricht tatsächlich eh nicht mehr viel gelaufen. Das heißt, da ist der Nachteil, glaube ich, nicht so massiv, aber die mündlichen Prüfungen müssen in jedem Fall einfach im Niveau angeglichen werden. Die müssen einfach einfacher sein, als das sonst der Fall wäre.
Oder habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass man sagt, man kann sie als Option dazu zählen, man kann aber auch den bislang erzielten Schnitt nehmen? War das so eine Idee?
Genau, das ist eine Idee. Das darf ich jetzt nicht als Vorsitzende der Landesschülervertretung sagen. Da haben wir nämlich einen gegenläufigen Beschluss.
Oh.
Aber das ist natürlich eine Option, die es gibt und die auch in anderen Bundesländern stärker im Fokus steht.
Und was ist der offizielle Beschluss Ihrer Landesschülervertretung?
Dass das Abitur ganz normal gezählt wird, einfach damit das Abitur aus diesem Jahr eben gleichwertig ist zu anderen Jahren und nicht, das heißt, ach ja, du hast ja 2020 Abi gemacht, das war ja das Notabitur, das ist ja geschenkt gewesen. Das soll eben vermieden werden und eben auch die Vergleichbarkeit von den jeweiligen Schulen herzustellen, weil es einfach an manchen Schulen einfacher ist, gute Noten zu bekommen als an anderen. Und dann wäre das natürlich auch ein bisschen ungerecht, wenn dann dieser ausgleichende Faktor des Zentralabiturs wegfällt.
Okay. Haben Sie denn das Gefühl, in Hessen wird das Corona-Abi auch ein gerechtes Abi werden?
Nein, also ich glaube, das kommt jetzt sehr darauf an, wie man eben die Bewertung der Q4 angeht und wie man die Bewertung der noch kommenden Prüfungen angeht, nämlich der praktischen Prüfungen darstellendes Spiel und Sport und die mündlichen Prüfungen. Die müssen eben im Niveau in jedem Fall angeglichen werden. Und da muss auch die Option gelassen werden, denke ich, für Schülerinnen und Schüler, die eben unmittelbare Familie, also Eltern oder Geschwister im Risikogruppen haben, denen zu sagen, sie müssen nicht in die Schule kommen, wenn sie das für unverantwortlich halten. Aber der dringendste Punkt, damit das möglich ist, denke ich, ist die Bewertung dieser noch kommenden Prüfungen.
HR-Info, das Interview mit Lou-Marleen Apun, Abiturientin im Ausnahmezustand und Landesschulsprecherin für Hessen. Über das Corona-Abi haben wir gerade schon gesprochen und über die Schülerinnen, für die die Schule jetzt ganz schnell und ziemlich abrupt vorbei ist. Es gibt aber auch Schüler, für die soll es in der kommenden Woche wieder losgehen, zum Beispiel die Viertklässler oder die 12. Klassen, auch Abschlussklassen an den Haupt- und Realschulen oder in der Berufsschule. Ist es eigentlich eine gute Idee, jetzt mal wieder langsam einzusteigen, Frau Apun?
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach dringend notwendig. Gerade für die Haupt- und Realschulen wurde ja nun entschieden, die sollen noch Prüfungen schreiben, ganz regulär, die auch schon feststehen in größten Teilen. Und die brauchen jetzt ganz, ganz dringend diese Vorbereitung in der Schule, weil anders als im Abitur, wo sowieso erwartet wird, dass man sich individuell zu Hause nochmal vorbereitet, ist das eben bei den Abschlussprüfungen in Haupt- und Realschule eigentlich nicht geplant, sondern das läuft eigentlich die Vorbereitung vollständig in der Schule. Und wenn die jetzt einfach wegfällt und wenn einfach von Schülerinnen und Schülern erwartet wird, sich jetzt zu Hause alleine vorzubereiten, was sie aber in der Form nie gelernt haben, was in der Form nie vorgesehen war, dann ist es einfach massiv ungerecht und fördert auch die Bildungsungerechtigkeit. Das heißt, da muss man leider sagen, es geht eigentlich nicht anders, als die jetzt an die Schule zu holen oder eben die Prüfungen abzusagen. Andererseits glaube ich auch, dass es möglich ist, das unter verantwortbaren Bedingungen stattfinden zu lassen. Da muss jetzt eben auf Dinge geachtet werden, wie ausreichend Seifen an den Schulen, Desinfektionsmittel, so Einmalhandtücher, Abstandsregeln, eventuell auch eine Schutzmaskenpflicht in der Schule. Da müssen jetzt eben ganz, ganz dringend Konzepte her, die auch gut durchdacht sind. Aber ich denke, mit dem entsprechenden Willen ist das schon möglich, das zumindest für diese wenigen Jahrgänge verantwortbar durchzuführen.
Waren Sie denn als Landesschülerinnenvertretung in die Entscheidung des Kultusministers eigentlich mit einbezogen, jetzt wieder einzusteigen? Gab es da Rücksprachen?
Leider nicht wirklich. Also wir wurden sehr offensiv gefragt beim schriftlichen Abitur, wie wir dazu stehen, ob das durchgeführt oder verschoben werden soll. Das hat uns sehr gefreut. Jetzt kam leider die Einbindung sehr kurz. Also wir haben zum Beispiel gesagt, hier das Sportabitur, das kann so nicht stattfinden. Da muss nochmal drüber nachgedacht werden, aber in den grundsätzlichen Entscheidungsprozess waren wir leider so ein bisschen außen vor gelassen.
Würden Sie sich da ein bisschen mehr wünschen vom Kultusminister? Schönen Gruß.
Ja, tatsächlich schon. Also ich finde, dass die Meinung der Schülerinnen und Schüler da eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Und naja, wir sind nun mal diejenigen, die mit eben diesen Schülerinnen und Schülern jeden Tag im Kontakt stehen und die sie vertreten. Und ich denke, dann sollte man diese Meinung zumindest einmal einholen und in Betracht ziehen. Das heißt ja nicht, dass man immer alles so tun muss, wie wir uns das gerade vorstellen, aber dass man zumindest die Perspektive der Schülerschaft anhört und in den Entscheidungsprozess mit einbezieht. Das hat mir sehr gefehlt und das würde ich mir auch in Zukunft wünschen.
Tatsächlich, Sie sind ja auch die, um die es am Ende geht. Es sind fast 800.000 Menschen, die Sie vertreten. Das ist ja auch mal eine Marke. Sie hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn die Umstände an den Schulen so sind, dass man es machen kann, dann vertreten Sie diesen Wiedereinstieg auch mit. Aber da sage ich jetzt mal zum Beispiel Schultoilette und Hygiene, da treffen doch zwei Welten aufeinander, oder? Wie soll das klappen?
Ja, in jedem Fall, leider Gottes. Aber das ist ja kein naturgegebener Zustand, sondern das liegt daran, dass die Toiletten nicht häufig genug gereinigt sind, dass zu wenig darauf Wert gelegt wird, dass eben Seife und Handtücher dauerhaft vorhanden sind. Das sind ja alles behebbare Probleme. Was ein grundsätzliches Problem ist, ist, dass es in vielen Klassenräumen keine eigenen Waschbecken gibt und dass es fast flächendeckend kein warmes Wasser gibt. Das sind Dinge, die müssen langfristig behoben werden, weil sie ja nicht nur für Corona, sondern eigentlich immer sehr wichtig wären. Auch die Grippe ist eine gefährliche Krankheit. Also das muss langfristig ausgebaut werden, aber eben diese kurzfristigen Sachen, was so absolute Mindeststandards angeht, das ist schon möglich, wenn man es eben möchte. Und da wird immer wieder und wurde vor allem in der Vergangenheit viel zu wenig Wert drauf gelegt. Wenn man das jetzt aber offensiv angeht und sagt, das ist jetzt die oberste Priorität, dass es Hygienestandards gibt, dann ist das kein Ding der Unmöglichkeit.
Da müssen auch die Klassenräume so eingerichtet werden, dass der Abstand zwischen den Tischen groß genug ist. Auch ein schwieriges Aufgabenfeld. Aber wo ich jetzt noch ein größeres Problem sehe, ist ja wirklich dieser Lehrermangel und Corona. Eigentlich bräuchte man jetzt ja mehr Lehrer, um mit kleineren Klassen und gutem Abstand Unterricht machen zu können. Aber wo sollen die herkommen? Bezahlen Hessens Schüler da jetzt für die Versäumnisse der Vergangenheit im Moment?
Naja, also ich denke, man muss sich anschauen, wie der Plan jetzt läuft. Also in dem Moment, wo wir wirklich einen langsamen Wiedereinstieg haben, beziehungsweise jetzt gerade vor allem jetzt, wo wir ja nur die Abschlussjahrgänge in den Schulen haben, sind das ja auch viel, viel weniger Schülerinnen und Schüler, die da sind. Das heißt, zwar können einige Lehrer nicht eingesetzt werden, weil sie zu Risikogruppen gehören oder Risikogruppen in der unmittelbaren Verwandtschaft haben, aber dadurch, dass es so deutlich weniger Schüler sind, das ist ja ungefähr ein Zehntel, vielleicht etwas mehr, vielleicht eher ein Fünftel, was gerade da ist, denke ich, wird das schon funktionieren mit dem Lehrerschlüssel. Natürlich, sobald man mehr Schüler an die Schule zurückholt, wird das sehr, sehr schwierig werden. Und deswegen glaube ich auch, dass das so schnell nicht passiert, dass wieder flächendeckend Unterricht passiert.
Abstand und Hygiene in den Schulen, wenn ich mir das Gedränge vor den Klassenräumen so vorstelle oder in den Bussen, alles nicht einfach zu gewährleisten, auf gar keinen Fall. Können Sie verstehen, wenn sich Schüler jetzt auch vorkommen wie Versuchskaninchen? Gucken wir mal, wie es klappt und ob es funktioniert.
Ja, das kann ich verstehen. Andererseits glaube ich da tatsächlich nicht dran, dass das als wie eine Art Versuchskaninchen gemeint ist, sondern dass man im Gegenteil den Schülerinnen und Schülern, die jetzt zurück an die Schulen geht, da eben sagt, die brauchen das jetzt besonders dringend. Und im Moment ist Unterricht eben eine Art Privileg, weil es nicht für alle sichergestellt werden kann. Und ihr seid jetzt die Ersten, die dürft sozusagen. Kann man das auch in dem Weg sehen. Natürlich ist es so, dass man da auch erstmal schauen muss, wie funktioniert das denn jetzt. Andererseits war das ja beim Abitur, das ja auch stattgefunden hat, auch schon so, dass ja, da in uns ein bisschen rum experimentiert wurde, wie das denn funktioniert. Und wir waren trotzdem alle sehr dankbar, dass wir das Abitur schreiben durften und es nicht erst in 2 Monaten schreiben und dann alles nochmal lernen mussten.
Vielleicht können Sie es nochmal kurz zusammenfassen. Was ist jetzt für die Landesschülerinnenvertretung die wichtigste Voraussetzung dafür, dass das Schuljahr jetzt weitergehen kann? Was sind die wichtigsten Punkte für Sie?
Also zum einen ausreichende Hygienestandards an den Schulen, also eben Seife, Desinfektionsmittel, Schutzmasken, solche Dinge. Und sonst aber einfach auch das Okay der Wissenschaft. Also in dem Moment, wo die Virologie sagt, das ist verantwortbar, in kleinen Gruppen wieder zu unterrichten, unter den und den Bedingungen, dann sagen wir, okay, dann wird das schon stimmen.
Gibt es eigentlich überhaupt tragfähige Alternativen? Was kann denn Homeschooling zum Beispiel leisten und hilft das tatsächlich allen?
Leider überhaupt nicht. Das ist auch ein Punkt, der, finde ich, in der Debatte viel zu kurz kommt, dass Homeschooling ganz, ganz, ganz massiv soziale Ungerechtigkeiten fördert und zu einer totalen Bildungsungerechtigkeit führt. Einfach aus dem Grund, dass die Startbedingungen zu Hause so unfassbar unterschiedlich sind. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die haben einen eigenen Laptop, die haben ein eigenes Zimmer und die haben WLAN und die können vielleicht wirklich gut zu Hause arbeiten. Aber es gibt andersrum auch Familien, da gibt es kein WLAN, da hat nicht jedes Kind einen eigenen Laptop oder die Familie hat vielleicht gar keinen Laptop, das Kind hat vielleicht kein eigenes Zimmer, keinen eigenen Schreibtisch. Und wie soll dann unter den Bedingungen genauso qualitativ gelernt werden, wie wenn eben all diese Dinge vorhanden sind? Das führt einfach dazu, dass es eine totale Ungerechtigkeit gibt und die einen eben was lernen können und die anderen nicht. Und im schlimmsten Fall, weil immer noch an vielen Schulen auch benotet wird, auch wenn das eigentlich untersagt ist, auch zu einer Ungerechtigkeit eben in der Benotung führt dann am Ende, weil eben der eine gute Hausarbeit machen konnte und der andere konnte es eben gar nicht machen, weil er gar nicht wusste, worauf er die jetzt schreiben soll beispielsweise.
Das heißt also, das ist keine Alternative und dann müssen auch Schulen wieder öffnen, um nicht diese Menschen komplett abzuhängen. hr-info, das Interview mit Lou Marlene Apun von der Landesschülerinnenvertretung in Hessen. Zu unseren Gesprächen gehört immer auch eine Interviewbox, eine stylische weiße Kiste, in die wir was reinpacken für unsere Gesprächspartner. Soll ich da mal reingucken für Sie? Wir sind ja nicht zusammen im Studio, sondern jeder brav zu Hause. Soll ich mal aufmachen, reingucken?
Ich bin gespannt.
Ich öffne und drin liegt ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, Notabitur. Und das ist schon mal unterzeichnet von Martin Sonneborn. Ja, das können Sie selber ausfüllen. Ist das was? Brauchen Sie das jetzt?
Also ich glaube, ein bisschen Humor können wir im Moment alle gut vertragen.
Also da gibt es zum Beispiel hier sprachlich, literarisch, künstlerisches Aufgabenfeld. Da kann man eintragen, WhatsApp, wie viele Nachrichten pro Minute? Wie viel wären das bei Ihnen?
Puh, das will ich gar nicht so genau wissen. Bestimmt im Mittel so 50.
Pro Minute, du meine Güte. Okay.
Ja, viel sind ja Gruppennachrichten.
Okay. Netflix, wie viele Staffeln pro Woche?
Wenig, 0,2 vielleicht.
Ah, nicht so viel, okay. Nicht so viel vor der Kiste, sehr gut. Ein bisschen weiter unten kann man dann eintragen, Gesellschaftswissenschaften. Hier Social Distancing ist eins. Klappt das bei Ihnen?
Mal mehr, mal weniger gut. Ich halte mich an die gesetzlichen Regeln, aber ja, ich versuche trotzdem zu zweit eben Freunde zu sehen, um nicht ganz zu vereinsamen.
Ja, und dann gibt es hier noch so die Analyse des Klopapier-Hamster-Problems. Haben Sie sich da schon mal einen Reim drauf machen können, woher das eigentlich kommt?
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass am Anfang Leute Angst hatten, dass die Supermärkte geschlossen werden und dass sie selbst in Quarantäne kommen und nicht mehr einkaufen gehen und daraufhin ganz, ganz viel Klopapier gekauft haben, sodass plötzlich die ganze Zeit kein Klopapier da war. Das heißt, irgendwann brauchten alle Klopapier. Und das heißt, in dem Moment, wo Klopapier kam, haben es immer alle sofort gekauft, sodass es immer wieder weg war. Das heißt, jeder, der jetzt Klopapier sieht, kauft es auf jeden Fall. Nur um sicher zu sein, dass er nicht auf dem Trockenen sitzen bleibt. Das ist meine Theorie.
Sie sehen das ja aus nächster Nähe. Sie jobben ja gerade in so einem großen Supermarkt und räumen da auch Regale ein. Ne? Also Sie sind also ganz nah dran an der Klopapierfront. Wie war es heute so?
Ich habe heute tatsächlich nicht gearbeitet, aber ich habe ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass es besser wird. Also dass das Klopapier ungefähr nach einer halben Stunde weg ist und nicht nach fünf Minuten.
Nach einer halben Stunde. Okay, Besserung in Sicht, Gott sei Dank. Naja, also dieses Notabitur, glaube ich, von Herrn Sonneborn, das würden Sie auf jeden Fall kriegen. Hinter diesem Zettel oder hinter dieser Aktion steht natürlich der Aufruf zum Schulboykott, jetzt in Zeichen von Corona. Würden Sie so einen Aufruf unterstützen? Der geht ja aus Nordrhein-Westfalen raus. Schulboykott auch für Deutschland. Würden Sie dahinter stehen?
Nein. Also ich denke, dass tatsächlich, also ich habe ja sonst wenig Lob fürs Kultusministerium übrig, sondern bin da immer ganz fleißig am Kritisieren. Aber ich denke, dass das im Moment mit sehr, sehr viel Bedacht und sehr, sehr viel Vorsicht gemacht wird und dass da nichts überstürzt wird, weil man sich der Risiken eben bewusst ist und sich auch intensiv von der Wissenschaft beraten lässt. Von daher denke ich, die Maßnahmen, die gerade ergriffen werden, die sind halbwegs zu verantworten. Wichtig ist eben, dass Schülerinnen und Schüler, die sagen, sie können das aus persönlichen Gründen nicht, weil Vater, Mutter, Geschwister zur Risikogruppe gehören, dass die nicht gezwungen werden, in die Schule zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich. Aber für wen das eben nicht der Fall ist, da denke ich, kann man dem Vorgehen des HKMs zumindest so, wie es sich jetzt abzeichnet, vertrauen.
Okay, und braucht keinen Boykott. hr-info, das Interview mit Lou Marlene Apun, Landesschulsprecherin in Hessen. Frau Apun, geboren sind Sie 2001, darf ich, glaube ich, verraten. Sie gehören also ganz klar zu einer anderen Generation als ich, einer viel jüngeren Generation. Glauben Sie eigentlich, dass diese Corona-Krise für Sie, also für die jungen Leute, eine ganz andere ist als für die Älteren? Was würden Sie sagen?
Ja und nein. Also ich glaube, natürlich erleben wir irgendwie gerade alle dasselbe, aber ich denke, wir erleben es auf eine andere Art und Weise. Also für uns Jugendliche oder auch für die jüngere Generation ist es viel selbstverständlicher, dass man eben sowieso ganz oft Telefonkonferenzen macht, dass man Dinge digital erledigt, dass man eben ganz, ganz viel im Internet unterwegs ist. Und ich glaube, die ältere Generation tut sich damit viel, viel schwerer, sich auf solche neuen Wege einzulassen. Das heißt, für abgesehen davon, dass die Schulen natürlich zu sind, das ist natürlich ein riesiges Problem. Aber abgesehen davon ist das für uns viel gewohnter als für genau ältere Menschen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Also ich glaube, das erlebt einfach jeder sehr, sehr individuell und das ist auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und das so doof das klingt aus der Sicht einer 18-Jährigen, ich glaube, das ist was, was wir mir noch unseren Enkeln erzählen werden,
Das
von
stimmt.
damals, wie es war im
Ja.
Corona-Krieg.
Ja, genau. Aber ich hatte so das Gefühl, als ich jünger war, war ich öfter auf der Straße draußen. Wir haben uns immer getroffen in größeren Gruppen, auch in unserer Clique und so weiter. Das passiert jetzt nicht mehr so häufig. Also der, sagen wir mal, man trifft sich eher seltener mit ganz vielen Leuten, aber häufiger mit Einzelnen. Ist das nicht so, dass sie das also in dem Sinne dann viel mehr betrifft, junge Leute, oder sind sie gar nicht mehr so in Gruppen unterwegs gewesen tatsächlich?
Es betrifft uns auf eine ganz andere Art und Weise, denke ich, als die andere Generation. Ich glaube, für viele, die jetzt mitten im Berufsleben stehen, geht es viel mehr um grundsätzliche Dinge, um werden meine Eltern das überleben, aber auch werde ich das finanziell überleben, werde ich meine Existenz sichern können. Und für uns jüngere Leute ist es mehr so, dass, also was ich im Moment so ein bisschen das Gefühl habe, da wird uns einfach ein Stück Jugend genommen. Jetzt gerade die Abiturientinnen und Abiturienten, das ist eigentlich im Moment die Zeit, wo man sich regelmäßig trifft, wo man eben feiert, dass man mit der Schule fertig wird und dass man den Lebensabschnitt abschließt. Und dass das jetzt gerade wegfällt, das ist natürlich total traurig auf der einen Seite und natürlich auch sehr einschneidend, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise einschneidend, als das für andere Generationen ist. Aber natürlich ist das schwer. Andererseits, dadurch, dass es die Abiturphase ist, ist es jetzt für uns besonders schwer, sag ich mal. Aber sonst ist es ja nur ein Jahr von vielen. Und im nächsten Jahr kann man ja davon ausgehen, dass wieder alles, ja, alles ist wie früher, sag ich mal. Und dann ist es unterm Strich auch nicht so dramatisch, eben mal ein Jahr nicht so viel feiern zu können.
Es gibt ja auch dieses Klischee, dass die Jungen das alles gar nicht so ernst nehmen, weil sie ja selber nicht so häufig so schwer getroffen werden von der Krankheit. Wie beobachten Sie das so im Freundeskreis? Stimmt das?
Nein, also kann ich tatsächlich überhaupt nicht unterstützen. Wir hatten uns als Landesschülervertretung eben auch überlegt, ob es verantwortbar ist, das Abitur zu schreiben, was ja unter sehr strikten Hygienestandards passiert ist und auch wirklich für viele Abiturientinnen und Abiturienten absolut wichtig war, dass es geschrieben wurde, weil sie sehr Monate darauf vorbereitet hatten und das einfach su super doof gewesen wäre für alle. Und trotzdem meinten viele, lass es uns vielleicht doch verschieben, ich halte es nicht für verantwortbar oder meine Eltern gehören zur Risikogruppe. Also natürlich wird es Einzelfälle geben, wo sich junge Leute denken, ja, ich bin ja jung, ich überlebe das schon, was interessiert mich das? Aber das ist nicht die Beobachtung, die ich eigentlich im Allgemeinen von der Jugend mache, sondern dass das alle sehr, sehr ernst nehmen und ja, fast ungewohnt erwachsen damit umgehen.
Ist übrigens auch meine Beobachtung tatsächlich bei den allermeisten. Haben Sie schon so ein Begrüßungsritual entwickelt, so mit Ellbogen oder Füßen oder sonst wie?
Kein festes Ritual, aber genau. Wir sagen eigentlich immer, fühl dich umarmt und dann macht man so einen coolen. Möchte gern einen coolen Fußkick.
Ah, okay. Was frustriert Sie derzeit am meisten?
Ich glaube, das, was alle frustriert, diese Enge zu Hause, also dass man eben so sich eingesperrt fühlt. Und natürlich, dass jetzt all das, jetzt aus meiner Sicht persönlich, all das wegfällt, worauf man sich abiturmäßig gefreut hat. Also es wäre jetzt eigentlich der Abi-Streich, die Mottowoche, es wäre das ja, gemeinsame Abi-Trinken. Das klingt zwar so banal, aber es ist auch eigentlich für alle sehr, sehr wichtig, weil man sich da so lange drauf eingestellt hat und immer klar war, das ist irgendwie Teil dieses Abschiedsprozesses und dieses Prozess von, ich habe jetzt einen Schulabschluss geschafft. Und dass das jetzt vollständig wegfällt und vermutlich sogar die Zeugnisverleihung nur in ganz kleinem Kreis stattfinden wird und es kein Abi-Ball geben wird, das, ja, das finde ich dann doch irgendwie sehr traurig
Was macht sie im
und
Gegenteil
frustrierend.
hoffnungsvoll oder was lässt sie optimistisch bleiben?
Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich so eine ganz neue Solidarität irgendwie. Es gibt ganz viele Nachbarschaftshilfen, es gibt kreative Projekte, es gibt Gabenzäune für Bedürftige. Und ich habe das Gefühl, die ganze Welt rückt so ein Stück näher zusammen und versteht in gewisser Weise, sodass wir einander ja alle brauchen und dass der Feind nicht der andere ist, sondern in dem Fall eben das Virus. Und das lässt uns viel mehr als Menschen zusammenwachsen, hatte ich so das Gefühl.
Sagt Lou Marleen Abhuhn, Landesschulsprecherin und gerade selber dabei, ihr Abi zu schreiben. Dafür wünsche ich viel Glück und alles Gute. Das war hr-info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler und den Podcast unserer Sendung gibt's online bei hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek.